Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Gott und dir gebührt alle Ehre. Und wir danken dir besonders auch, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo ein lebendiges Wort ist. Du kennst unser Leben und weißt, was wir brauchen, und wir bitten dich, dass du jetzt auch zu uns redest. Amen. In der Bibel, in Psalm 127 steht, Kindgabe Gottes. Es ist wunderbar, dass wir heute Morgen den Noah sehen konnten und dass Gott den Noah als Gabe dem Adrian und auch der Elisabeth anvertraut hat und wir ihn segnen durften. Eine Gabe Gottes ist immer auch eine Aufgabe. Und der Adrian und die Elisabeth, die haben schon kennengelernt, was das alles für Aufgaben mit sich bringt. Das Zimmer einrichten, irgendwann muss man das Zimmer wieder umbauen und so, dass es wieder ordentlich ist, wenn das Kind dann mehr Spielzeug braucht und so weiter. Das braucht dann Preili geben und dann natürlich die Windeln wechseln, spazieren gehen und so weiter und so fort. Kinder sind eine Gabe Gottes, aber auch eine Aufgabe und auch eine erzieherische Aufgabe. Es gibt ganz viele Aufgaben, die mit Kindern zusammenhängen. Und eine Aufgabe, die haben für den Noah nicht nur der Adrian und die Elisabeth, sondern die haben wir auch als Gesamtgemeinde. Und dabei wollen wir auf das Wort Gottes hören, was für eine Aufgabe es ist. Wir lesen dazu Psalm 78, Verse 3 bis 8. Psalm 78, die Verse 3 bis 8. Es geht hier um den Auftrag, den wir als Volk Gottes an den Kindern haben. Da steht, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse. Die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Unser gemeinsamer Auftrag an den Kindern ist es, Gottes Wort und seine wunderbaren Taten zu verkünden, mit dem einen großen Ziel, dass die Kinder und die Kindeskinder ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Wenn wir das alte Israel anschauen, also ins Alte Testament hineinschauen, sehen wir zweierlei. Das erste ist, die Eltern haben eine ganz besondere Aufgabe an den Kindern, die Kinder vom Glauben her zu prägen. Nämlich in 5. Mose 6, die Verse 6 bis 7, da lesen wir Folgendes. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also damit ist der ganz normale Alltag gemeint. Auf der einen Seite hatten die Eltern eine besondere Aufgabe, das Wort Gottes den Kindern weiterzugeben und lieb zu machen. Aber dann war es im alten Israel ja auch so, dass das ganze Volk an dieser Aufgabe beteiligt war. Denn Gott hatte dem ganzen Volk aufgetragen, geht dreimal im Jahr nach Jerusalem und feiert dort drei große Feste. Und bei diesen großen Festen, da hatte man der großen Taten Gottes gedacht, zum Beispiel beim Passafest, wo man sich erinnert hat an den Auszug aus Ägypten, wie Gott da sein Volk mit starker Hand aus der Sklaverei. Und dann gab es das gemeinsame Heiligtum mit der Stiftshütte zunächst und dann der Tempel, wo man gemeinsam Gott gelobt hat. Also Glaube war nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern auch eine gemeinsame Angelegenheit. Und bei uns heute sind genau die zwei Dinge ebenso wichtig, dass der Glaube innerhalb der Familie gelebt und weitergegeben wird, aber auch, dass wir als Volk Gottes, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, gemeinsam Gott loben und seine Taten verkünden. Also für die Kinder ist es ungeheuer wichtig, dass sie Eltern haben, die zu Hause den Glauben authentisch vorlesen, die darum bemüht sind, den Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Und da gibt es ein paar hilfreiche Tipps, die ich euch weitergeben möchte, aber auch alle anderen Eltern können das für sich nehmen, nämlich betet mit den Kindern am Abend. Vielleicht, wenn man eine Stimme hat, wo das auch mag, auch mit den Kindern singen, ist etwas ganz. Und dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind im Kleinkindalter, dann nimmt man dann eine Kinderbibel zur Hand und tut mit ihnen die biblischen Geschichten erzählen. Und später führt man die Kinder heran, dass sie eigenständig auch in der Bibel lesen können. Da gibt es ganz gute Bibellesehilfen. Und natürlich ist es ganz wichtig, ein Vorbild zu sein für die Kinder. Es ist wunderbar, wenn Kinder zu Hause ihre Eltern beobachten können und ab und zu sehen, wie Mama und Papa zusammen beten und gemeinsam in der Bibel lesen. Da sind die Kinder irgendwie am Haus, am Rumtoben und dann sehen sie plötzlich, oh, das sind ja Mama und Papa, oh, die sind ja gerade am Beten. Und wenn sie die Eltern führen ein gemeinsames geistliches Leben, ist das wunderbar. Und ich kann euch sagen, Kinder sind gute Beobachter. Und die sehen nicht nur, wenn die Eltern geistlich tun, sondern auch wenn sie wie anders tun, die beobachten genauso, wenn die Mutter den Vater ständig am Bevormunden ist und sie beobachten, wenn der Vater der Mutter dann irgendwelche negativen Bemerkungen durch den Mund ins Herz dringen lässt und so. Und das ist nicht unbedingt was Gutes, was Kinder dann auch zu Hause in gläubigen Elternhäusern beobachten können. Aber wunderbar ist es wieder, wenn Kinder dann beobachten können, wenn sich die Mutter beim Vater entschuldigt oder der Vater bei der Mutter für das negative Verhalten. Also das ist wieder ganz vorbildlich. Also Vorbild sein heißt nicht, dass wir ein perfektes Leben führen müssen, sondern ein Glaubensleben, ein authentisches Glaubensleben, wo das Schuldigwerden, aber auch das Versöhnen mit dazu gehört. Ja, liebe Eltern, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir ein Vorbild sind für die Kinder. Weil wenn wir kein Vorbild sind, auch wo wir uns nicht entschuldigen und dann immer so fromm tun und dann zu Hause ganz anders leben, da lernen wir den Kindern fromme Heuchelei. Und das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen authentische Glaubensvorbilder sein. Aber dann ist es ganz wichtig für die Kinder auch, dass sie in einer Gemeinde eingebettet aufwachsen dürfen. Als Gemeinde sind wir das Volk Gottes heute. Und wenn Kinder in so einem Umfeld hören, wie ganz viele Menschen Gott loben und auf sein Wort hören, da ist es eine Hilfe für sie. Gerade wenn Kinder ins Schulalter kommen, da ist man ja auch schauen, was machen die anderen Kollegen und Kolleginnen und was für Vereine gibt es denn alles. Da ist man auch ein bisschen so am Ausprobieren und will dieses und jenes. Und da ist es ganz wichtig, wenn Kinder vielleicht allein als gläubige Kinder in der Schulklasse sind, dass sie doch in der Gemeinde sind, wo sie sehen, das sind auch andere junge Leute, wo auch gläubig sind. Und dann können da Freundschaften entwachsen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und besonders im Teenageralter, wenn die Eltern schon längst nicht mehr die besten Vorbilder sind, sondern wenn man dann das eine oder andere schon besser kann wie die Eltern und vor allem besser weiß und man sich woanders Vorbilder sucht, ist es ja schön, wenn man eine Jugendgruppe haben kann und da vielleicht ein Jugendleiter ein Vorbild sein kann oder mal andere gläubige Kollegen hat und so. Ich muss sagen, als ich Teenager war, hatte ich nicht das Vorrecht, andere Teenager-Kollegen in meinem Alter zu haben in der Gemeinde, weil das war ein bisschen eine kleinere Gemeinde und irgendwann durften wir an einem Gemeindegründungsprojekt beteiligt sein und in meinem Alter, ja, da gab es halt nicht so gerade die Leute, aber da durfte ich trotzdem was Schönes erleben, nämlich da gab es einen jungen Student von der Gemeinde, der sich ab und zu interessiert hat, ja, wie geht es mit dir beruflich jetzt oder mit dir weiter, wenn du dann bald mit der Schule fertig wirst. Oder da gab es einen älteren Herr, der war schon 70 aufwärts, ich weiß gar nicht, wie alt der Friedhelm damals war, aber der hat sich erkundigt, ihr habt doch einen Schülerbibelkreis in der Schule, wie geht es euch dabei? Und da war Interesse da und es war schön, wo sich auch andere von der Gemeinde sich interessiert haben. Übrigens ein Teenager, der geht höchst selten, in der Regel eigentlich nicht, auf ältere Leute zu, sondern der sucht sich die Gleichaltrigen. Von daher ist es auch sehr schön, wenn man sich mal wagt, auch an jüngere Leute heranzugehen. Ja, und dann wurde ich als Teenager mit hineingenommen in verschiedene Verantwortungen in der Gemeinde. Ich konnte Sonntagsschule geben, ich war damals 16 oder 17 und dann durfte ich in der Musik mithelfen und so weiter. Das ist schön. Und klar, ich habe mich mit meiner Klarinette ab und zu mal verspielt, aber die Gemeinde hat es geduldig ertragen. Aber das war etwas Schönes und war wichtig auch für meine geistliche Entwicklung. Ja, die Gemeinde ist ein ganz besonderer Ort, ein Ort, wo eine Generation für die andere zum Segen werden kann. Wo eine Generation der anderen Gottes große Taten weitergeben kann. Wir leben heute in einer individualistischen Gesellschaft, wo jeder mehr oder weniger für sich selbst lebt und jeder mehr oder weniger für sich das Beste heraussuchen will, bei den Freizeitangeboten, beim Job, beim Geldverdienen und so weiter und so fort. Und man fragt wenig nach dem, was ist denn für das große Ganze, für die ganze Gesellschaft wichtig und gut. Und wie sieht das bei uns als Gemeinde aus? Prägt uns auch in gewisser Weise der Individualismus? Man kann das ganz leicht feststellen, ob uns der Individualismus in der Gemeinde prägt, nämlich dann, wenn es darum geht, Loblieder Gottes zu singen. Wenn es da junge Leute gibt, die sagen, oh, immer diese alten Lieder, das effekt gar nicht und so, man müsste ein bisschen fetzigere Lieder und modernere Lieder haben, das ist mehr das, was heute ankommt. Da merkt man, oh, da schaut man für sich und genauso auch von der älteren Generation. Oh, das ist so ein unbekanntes Lied, immer diese modernen Lieder, da kann ich gar nicht mitsingen. Lieber bleibe ich bei den alten Gewohnten. Wenn solche Gedanken in einem aufkommen, dann merkt man, der Individualismus ist uns sehr stark am Prägen. Hauptsache, ich komme zu meinen Bedürfnissen, anstatt dass man schaut, was dient der Gesamtheit, was dient dem, dass das Lob Gottes von einer Generation zur nächsten übergeht. Oder man merkt das auch daran, dass der Individualismus einprägt, wenn man denkt, oh, Gottesdienst, das ist, ich gehe in den Gottesdienst, konsumiere eine gute Predigt und dann will ich das zu Hause für mich verdauen und wenn die Gemeinschaft in der Gemeinde einem überhaupt nicht so wichtig ist, sondern wenn Gottesdienst für einen ist, ich gehe in die Predigt und dann bin ich geistlich erbaut. Und möglichst sollte die Predigt so sein, dass es für mich, für meine setze, mein Alltag ansprechend ist. Das ist Individualismus. Hauptsache für mich stimmt's. Hauptsache es geht meinen Bedürfnissen gut und die werden befriedigt. Aber Gottesdienst ist weit mehr, wie dass die eigenen geistlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Da geht es auch dazu, dass man füreinander zum Segen wird. Und nicht jede Predigt passt genau mir. Manchmal ist eine Predigt auch für meinen Nächsten oder für jemanden von einer anderen Generation etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da wollen wir nicht denken, oh, ist eine schlechte Predigt gewesen, sondern wir wollen immer auch hören, vor Augen haben, Gottes Wort möchte zu allen Menschen gelangen und ganz verschiedene Menschen prägen. Klar, es gibt auch die Auffassung, wo man sagt, ja, es soll eigentlich gepredigt werden und dann soll die Predigt nicht zerredet werden nach dem Gottesdienst, deshalb soll man möglichst schnell nach Hause, dass das Wort Gottes an einem wirken kann. Ich muss sagen, ja, das ist ein interessanter Gedanke, aber der wird nicht dem Gedanken gerecht, dass die Gemeinde das Volk Gottes ist und dass wir auch füreinander da sind. Und es ist ja nicht so, dass nur der Prediger für die Gemeinde zum Segen werden soll, sondern wir sollen füreinander zum Segen sein. Und der Leib Gottes, der baut sich einander auf. Und da darf man ruhig auch Zeit investieren in die Gemeinschaft miteinander und wo man auch fragen kann, wie geht's dir und was sind deine Anliegen und so weiter. Ja, wir wollen füreinander zum Segen da sein, dass das Lob Gottes von einer Generation zur nächsten vermehrt wird. Wenn wir jetzt in unseren Psalmtext, in unseren Predigttext hineinschauen, dann sehen wir auch, was das Ziel ist von diesem Miteinander der Generationen. Das Miteinander von den Generationen hat nicht das Ziel einfach, dass der Zusammenhalt gestärkt wird und einfach, dass der Zusammenhalt um des Zusammenhalts willen gegeben ist, sondern das hat ein ganz besonderes Ziel, dass der Ruhm Gottes erzählt wird, dass seine großen Taten verkündet werden und dass das Wort Gottes tief in den Herzen von den Menschen verankert wird. Und das ist eigentlich das große Ziel. Was waren denn die großen Taten Gottes damals in Israel, wo man verkünden sollte? Ganz einfach, das war vor allem auch das große Wunder von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Wenn wir schauen, wie es Israel damals ging in Ägypten und wie mit großer, machtvoller Hand Gott sein Volk da herausgeführt hat ins verheißene Land und wie Gott sein Volk versorgt hat auf dem Weg dorthin und seinen Schutz gegeben hat, da können wir sehen, ja, das sind die großen Machttaten Gottes, die er vollzogen hat an seinem Volk. Der Auszug aus der Sklaverei, die Befreiung aus dem todbringenden Leben in Ägypten. Und dann heißt es weiter, Gott hat ein Zeugnis in Jakob aufgerichtet. Es ist interessant, dass hier der Name Jakob gebraucht wird. Bevor Gott dem Jakob den neuen Namen Israel gegeben hat. Und Jakob, das tut man ja viel mit der Betrügerei vom Jakob, mit seinem negativen Charakter verbinden. Und wenn man auch die Geschichte von Israel anschaut, so treulos, so widerspenstig. Und jetzt hat Gott ein Zeugnis in Jakob aufgerichtet. Das bedeutet, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Obwohl sein Volk immer wieder nachlässig war, obwohl es falsche Wege gegangen ist, ist Gott treu geblieben und hat sein Volk immer wieder zur Umkehr gerufen durch die Propheten. Das Zeugnis in Jakob redet von der Treue Gottes. Und wie wunderbar ist es, dass wir einen treuen Gott haben, dem wir vertrauen dürfen. Und beim Gesetz, da haben wir nicht nur an die 10 Gebote zu denken, sondern auch an die Opfergesetze, die religiösen Gesetze. Und dann hat Gott ja auch Gesetze gegeben, wie das staatliche Miteinander in der Gesellschaft, im Volk Israel geregelt sein sollte. Also heute würde man sagen, ein Zivilgesetzbuch hat Gott seinem Volk auch mit auf den Weg gegeben. Und es ist ganz interessant, wie die Bibel selbst über dieses Gesetzbuch, über diese Rechtsbestimmung redet, nämlich in 5. Mose 4, die Verse 6 bis 7, da steht: Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. Und jetzt kommt's: So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen: Wie ist doch dieses Volk, große Volk, ein so weises und verständiges Volk? Ja, vergleicht man die Gesetze und Gebote Gottes mit den Gesetzen von den anderen Völkern aus der damaligen Zeit, wo es Kulthandlungen gab, wo man sogar Kinder geopfert hat, da muss man sagen, fantastisch. Diese Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, wunderbar. Wie weise ist doch dieses Volk mit solchen Geboten. Und auch wir heute können eigentlich nur staunen über die Genialität von Gottes Wort. Und es ist gut, wenn wir davon erzählen, unseren Kindern und Kindeskindern, dass wir ihnen das Wort Gottes lieb machen, wovon dem lebendigen Gott redet. Weil, was sollen wir denn erzählen? Natürlich von dem größten Wunder, wo Gott gemacht hat, dass er uns gerettet hat aus der Sklaverei der Sünde durch Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass wir ein befreites Leben führen können, dass wir nicht mehr ein ich-bezogenes Leben führen müssen, sondern fragen können: Was will der große, mächtige Gott, der unser König ist, der unser Retter ist, der unser Herr ist? Und wenn man erzählen kann, wie wunderbar das ist, in dieser Freiheit zu leben, das ist schön und das ist gut, wenn das die Kinder erfahren. Übrigens, bei manchen Kindern ist es so, die wissen gar nicht, wie ihre Eltern sich bekehrt haben. Das ist eigentlich schade. Und das wollen wir doch nicht vernachlässigen, dass wir unseren Kindern auch erzählen, wie wir zu Jesus finden durften. Und ich möchte auch uns als Gemeinde ermutigen. Manchmal erleben wir ja auch mit Gott Dinge, wo wunderbar sind, Zeugnisse. Aber das erleben wir ganz alleine und niemand anders von der Gemeinde erfährt davon. Das ist doch schade. Wenn wir Gott als lebendigen Gott erfahren, dann wollen wir das doch auch erzählen und einander das bekannt machen. Nicht um uns selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern um Gott zu ehren. Und können wir den Ruhm vermehren. Übrigens, es ist ganz interessant, wenn wir uns selbst mal fragen, von wie vielen Leuten in der Gemeinde weiß ich, wie er oder sie sich bekehrt hat. Wahrscheinlich von nicht so viel. Aber das wäre doch interessant, mal zu erfahren, wie das geschehen ist. Ich kann euch sagen, das sind sehr viel interessantere Gespräche, wie ist das Wetter heute? Oh, es regnet ein bisschen. Oh, ja, es könnte mal wieder die Sonne scheinen und hoffentlich scheint beim Gemeindewochenende. Frag doch mal nach dem Gottesdienst jemanden, von dem ihr es noch nicht wisst. Sag mal, wie hast du dich eigentlich bekehrt? Ich bin überzeugt, es gibt ganz interessante Gespräche. Und vielleicht auch jemanden, wo man nur vom Sehen her kennt, wo man nicht mal den Namen kennt. Leider gibt es das auch in unserer Gemeinde, dass man weiß, ja, der kommt auch in unserer Gemeinde, aber wie der heißt, keine Ahnung, was für einen Beruf der hat, keine Ahnung. Und wenn man da mal miteinander ins Gespräch kommt, ganz interessant, wir können einander erzählen, was für Wunder Gott bei uns getan hat. Und das größte Wunder ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ja, und dann können wir uns auch erzählen, wie Gott treu gewesen ist in unserem Leben. Manchmal sind wir ja nicht nur so gerade Wege gegangen in unserem Leben, sondern manchmal so Umwege. Und wenn wir auch da authentisch sind und erzählen können, ja, ich bin völlig falschen Weg gegangen und dann hat Gott mich zurückgerufen. Ich kann euch sagen, das kann auch zur Ermutigung sein, weil es gibt manche unter uns, die sind vielleicht da mit einer frommen Fassade, aber gehen irgendwie einen krummen Weg. Und wenn sie dann plötzlich von jemandem hören, wie Gott sie zurückgerufen hat, wunderbar, wir haben einen treuen Gott und davon wollen wir erzählen. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen das Wort Gottes lieb machen und aufzeigen, wie genial das eigentlich ist, wie das auch unsere ganze Gesellschaft verändert hat. Leider ist es so, dass viele in unserer Gesellschaft gar nicht wissen, wie die Bibel unsere ganze westliche Kultur positiv geprägt hat. Und deshalb gibt es einen indischen Professor, der heißt Vishal Mangalavadi. Kennt den jemand? Der hat ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, das Buch der Mitte, mit dem Untertitel Wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und der zeigt in diesem Buch, hat ein Inder dazu gebraucht, wie die westliche Kultur eigentlich wegen der Bibel so wurde, wie sie wurde. Was für ein Segen die Reformation war und was für ein Segen die Bibel eigentlich für die ganze Wissenschaft und für die Sozialethik und für die Diakonie und ganz viel wurde. Und jetzt entfernen wir uns heute von der Bibel und wir sehen, wie unsere westliche Kultur zerbricht. Also das hat er auch mit einem weinenden Auge geschrieben, dieses Buch, weil das so traurig ist, dass man sich vom Wort Gottes entfernt hat. Und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen die Bibel lieb machen. Und für uns ist es auch gut, mal so ein Buch zu lesen, dass wir wieder drüber staunen können, was eigentlich das lebendige Wort Gottes alles bewirkt hat, auch in unserer ganzen westlichen Welt. Eine Generation sagt der Nächsten, das lasst uns als Gemeinde so leben. Und wenn wir das so leben, ist es eine Garantie dafür, dass unsere Kinder alle zum Glauben kommen. Nein, ist es nicht. Aber es ist eine große Hilfe. Wir nehmen Stolpersteine ihnen aus dem Weg, wenn wir ihnen den Glauben authentisch vorleben. Aber in Vers 7, da heißt es, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten. Die Eltern und die Großeltern und wir als Gemeinde, wir können Glaubensvorbilder sein. Wir können den Glauben versuchen zu vermitteln. Aber das Vertrauen auf den lebendigen Gott, das muss jedes Kind selber. Ich weiß nicht, ob du schon eine solche Glaubensentscheidung getroffen hast, ob du dein Vertrauen voll und ganz auf den Herrn gesetzt hast. Wenn nicht, kann ich es dir nur empfehlen. Das ist das Beste, was du überhaupt machen kannst. Aber diese Entscheidung ist deine Entscheidung mit allen Konsequenzen, mit den positiven Konsequenzen oder wenn du sie nicht triffst, auch mit den negativen Konsequenzen. Aber das ist jetzt nicht nur eine Entscheidungsfrage, die man einmal fällt, sondern auch die wir heute bereits glauben. Auch wir sind herausgefordert, uns immer wieder neu zu entscheiden. Einmal Treue dem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber dann können wir uns auch entscheiden im Hinblick auf den Generationstransfer. Möchtest du dich entscheiden, jawohl, ich möchte ein Glied sein davon, dass es eine Generation der Nächsten sagt? Oder möchtest du dich dieser Aufgabe, dieser wichtigen Aufgabe entziehen? Wie können wir uns dafür entscheiden? Und was bedeutet das, wenn wir uns dafür entscheiden, eine Generation sagt es der Nächsten, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Einmal ganz klar zu Hause in der Erziehung von den Kindern, sich Zeit nehmen. Es ist eine Zeitinvestition, sich in die Kinder zu investieren, am Abend mit ihnen zu beten oder in der Bibel zu lesen. Oder sich zu informieren, was gibt es für gute Bücher, die ich den Kindern weitergeben kann, oder wo gibt es gute Erziehungsbücher, wo ich mich weiterbilden kann. Investieren in die Kinder, das können auch diejenigen, die keine eigenen Kinder haben, nämlich indem man für die Kinder betet. Treu und regelmäßig für die Kinder betet, das ist etwas ganz Wichtiges, auch für die Jugend- und Kinderarbeit, wo wir in der Gemeinde haben, dass man dafür betet und einsteht, auch für die Lager, die stattfinden, dass man das auch geistlich unterstützt. Und dann kann man natürlich auch geistlich unterstützen in der Gemeinde, die junge Generation, wie man sich verhält, wenn mal modernere Lieder gesungen werden. Dass man dann nicht die Fuß im Sack macht und denkt, schon wieder ein Lied, wo mir nicht passt, sondern dass man sich freut, jawohl, schön, ein neues Lied. Das ist biblisch, singt dem Herrn ein neues Lied, das ist biblisch. Und da freue ich mich, dass die junge Generation auch zu einem Lied gut kommt, wo ihnen passt. Und das ist wunderbar, wenn wir so miteinander in der Gemeinde unterwegs sein dürfen und das Lob Gottes erfahren können. Vielleicht kann man sich auch entscheiden, jawohl, ich überwinde jetzt mal meine Menschenfurcht nach dem Gottesdienst und gehe auf jemanden zu, wo ich noch nicht so gut kenne und tue mich da investieren, dass der Ruhm Gottes vermehrt wird von einer Generation zur nächsten. Wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben einen mächtigen Gott, einen Gott, der heute noch wirkt und dessen Wort lebendig ist und Leben verändert. Ihn und seine Taten wollen wir bekannt machen von Generation zu Generation, ob jung, ob alt, zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Du hast das größte Wunder, das Wunder aller Wunder gemacht und uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und es ist so ein Vorrecht, mit dir als dem lebendigen Gott sein Leben zu gestalten. Und unser Anliegen ist, dass wir es treu machen können. Und dass du uns brauchst, dass noch viele Menschen, besonders auch die eigenen Kinder, zum Glauben an dich finden dürfen. Gebrauch du uns. Und Herr, hilf du uns, immer wieder auch zu sehen, wo hat der Individualismus mich gefangen genommen. Und wo sollte ich mich vielmehr auch darin investieren, dass dein Ruhm von einer Generation zur anderen gemehrt wird. Herr, du hast so was Wunderbares gemacht und wir dürfen dein Wort haben. Und wir bitten dich, dass du uns brauchst, dass dein Wort noch viel, viel mehr bekannt wird und dass deine Ruhm und dein Lob sich vermehren darf. Amen.